Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 28. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid.
Wir haben für euch heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wie ist der Stand jetzt bei Man United?
Warum beendet Favre die Torhüterdiskussion nicht einfach?
Was sind am grünen Tisch gewonnene Medaillen eigentlich wert?
Außerdem geht es heute in einer ausnahmsweise mal ziemlich fußballlastigen Sendung um die Tragödie von Doha und ein Dribbelgenie.
Ja, den vielleicht besten Flügelspieler aller Zeiten, den brasilianischen Robben, wenn man so will. Aber vorher haben wir noch unsere Frage des Tages und die drängt sich nach dem am Ende etwas zittrigen 2:1 Sieg der Bayern in Moskau auf. Die haben sich das selbst etwas schwer gemacht, sind jetzt aber trotzdem 13 Spiele in Folge in der Königsklasse ungeschlagen und verdanken können sie das vor allem, nämlich, zu dem werden wir gleich kommen, mit zwei Meinungen in je 40 Sekunden, obwohl wir da wahrscheinlich gar keine zwei Meinungen brauchen, sondern fast einer Meinung sind. Wie gut ist eigentlich Joshua Kimmich, Andreas?
Unfassbar gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zwei Meinungen gibt. Und das Schöne an diesem Jungen ist, dass er ein sehr sympathischer und bodenständiger Mensch ist, dass er Werte lebt, Tugenden vorlebt und dass er zu jeder Zeit bereit ist, nochmal die Extrameile zu gehen. Und all das passiert völlig unaufgeregt in einer Routine, die man von einem 25-Jährigen nicht erwarten muss. Der Rottweiler-Junge, der über Bösingen, dem VfB Stuttgart und Leipzig zum 150-fachen Bayern-Spieler und Champions-League-Sieger wurde. Mich begeistert er im Club und auch in der Nationalelf. Und er hat das Zeug dazu, einer der größten seiner Zeit sowieso, aber eben auch einer der größten des deutschen Fußballs zu werden. Der Junge ist wirklich großartig und ich bin sehr gespannt, wie du dazu stehst.
Da kann ich eigentlich fast nicht viel hinzufügen, denn ich muss sagen, für mich ist er Stand jetzt schon der Beste, der momentan in Deutschland da im Nationaltrikot rumläuft und bei Bayern auch, ja, nicht, vielleicht nicht der Beste, aber auf jeden Fall gehört er zu den Besten dazu, da kann man ja fast gar nicht ein großes Ranking aufstellen, obwohl er lange noch gar nicht an seinem Leistungszenit angekommen sein dürfte, aber er ist jetzt schon ein Leitwolf par excellence, der Mann für die wichtigen Momente, die wichtigen Treffer, letzte Saison in Dortmund, zuletzt beim Supercup, dieses Ding im Fallen, gestern furztrocken aus der Drehung gegen Morgenluft witternde Moskauer, dann doch mal eben alles klar gemacht. Der geht voran, der ist personifiziert, der Wille, das ist ein Mentalitätsmonster, ein cooler Typ, Mischung aus Schweinsteiger und Kahn, jetzt schon bärenstark, aber immer noch, wie gesagt, mit Luft nach oben, da wird noch viel, viel mehr kommen und das, finde ich, ist eine gute Nachricht für Bayern und Fußball-Deutschland.
Ja, nicht so gute Nachrichten dagegen aus Gladbach. Meine Hand, der Fußball ist nicht immer gerecht und der Fußballgott ist manchmal auch im Urlaub. Und das zu Corona-Zeiten. 2:0 gegen Real geführt. Wie schon gegen Mailand, dann aber auch am Ende in der Nachspielzeit noch den späten Ausgleich kassiert. Das hat mich richtig ärgerlich gemacht, muss ich sagen. Das war am Ende fast zu befürchten. Man flehte förmlich die Uhr an, schneller zu laufen, aber am Ende waren es dann doch abgezockte Königliche, die ein Unentschieden gegen Gladbach wie einen Sieg feiern müssen.
Ja, als 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt wurde, da dachte ich auch so, das kann doch richtig in die Hose gehen. Und es ging ja dann zumindest mit dem Ausgleich noch in die Hose. Richtig, richtig bitter. Gladbach hatte das 87 Minuten bis zum Anschlusstreffer eigentlich echt gut gemacht. Seine Umschaltsituation eiskalt ausgenutzt. Thuram, 2 Torschüsse, 2 Tore. Das war wirklich stark. Und es hat auch gezeigt, dass Real Madrid Stand jetzt in Europa alles andere als königlich agiert. Aber das hatte Nils Kern uns ja schon angekündigt gestern bei uns im Interview hier.
Ja, ja, aber am Ende können sie dann halt doch irgendwie Schadensbegrenzung betreiben. Klar, da merkt man dann eben doch, was das für ein Club voll von Weltniveau ist und das auch mal dann noch dreckig runterspielen, wenn man das so sagen will. In der Crunchtime sind sie trotz aller taktischen Defizite, mit denen sie sich rumschlagen müssen, gegen die gut organisierten Gladbacher doch ins Straucheln gekommen. Dann ging's eben, haben sich schwer getan. Aber sie sind am Ende dann eben in der Crunchtime doch da gewesen und haben den Willen am Ende dann bewiesen, dann doch noch einen Zähler zu holen. Das ist eigentlich unter deren Möglichkeiten, unter deren Niveau und das, was erwartet werden darf. Aber gut, man muss dann sagen, ja, haben sie sich dann doch eben auch verdient.
Auf jeden Fall. Und Gladbach muss leider wieder Lehrgeld zahlen. Das ist schon bitter. Player, der hatte nach etwa einer Stunde die Entscheidung auf dem Fuß. Wenn er den gemacht hätte, ja, dann wäre Real wahrscheinlich am Boden gewesen. Wäre nicht nochmal aufgestanden. Aber muss man auch am Ende sagen, Gladbach ist eben noch nicht auf dem Level der ganz Großen. Und Real ist trotz aller Defizite aktuell immer noch einer der Großen. Und Real ist eben Real. Die Gladbacher können aber trotzdem bei aller Enttäuschung sicher ganz viel Positives mitnehmen.
Na und was denkt ihr über diesen ersten Champions League Abend in dieser Woche? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. 0331 298 5028. 0331 298 5028.
Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachricht dann auch zuordnen können.
Stand jetzt aktuell.
Schauen wir auf die Champions League heute Abend. RB Leipzig ist Stand jetzt ungeschlagener Tabellenführer der Bundesliga, gewann zum Gruppenphasenauftakt der Königsklasse mit 2:0 gegen Bajak Shahir. Und heute Abend geht's am zweiten Champions League Spieltag im Old Trafford gegen Manchester United zur Sache. Die schlugen zwar vor einer Woche PSG mit 2:1, aber rangieren Stand jetzt in der Premier League nur auf Platz 15, haben dort auch schon zwei Niederlagen kassiert. 1:3 gegen Crystal Palace und eine historische 1:6 Klatsche gegen Tottenham kassiert. Aber Man United hat auch zuletzt 0:0 gegen Chelsea gespielt. Was steckt hinter diesen nackten Zahlen? Was sagen diese Ergebnisse aus? Fragen wir mal nach bei England- und United-Experte Marius Merck von 90plus. Hallo Marius.
Hi, grüß dich Malte.
Marius, Julian Nagelsmann erwartet, dass United mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen wird nach dem Sieg gegen Paris. Wie groß ist denn das Selbstvertrauen der Red Devils Stand jetzt? Wie ist ihre Form einzuschätzen?
Also ich denke, das Selbstvertrauen dürfte mittlerweile wieder ein bisschen größer sein. Da dürfte der 4:1 Auswärtssieg bei Newcastle United dazu sehr viel beigetragen haben. Auch dort ging man recht früh in Rückstand nach dieser herben Heimpleite gegen Tottenham, konnte dann das Spiel aber vor allem nicht unbedingt spielerisch, aber vor allem kämpferisch drehen und erzielte dann in den letzten 10 Minuten noch 3 Tore. Also der 4:1-Sieg in der Höhe mag ein bisschen täuschen über die eigentliche Verfassung. Was dann aber wirklich für Selbstvertrauen gesorgt haben dürfte, war da ja schon von dir angesprochene Auswärtssieg bei Paris Saint-Germain, wo man mit 2:1 durch einen Treffer von Marcus Rashford kurz vor Schluss gewann. Das konnte man bisher nicht wirklich oft sagen. Ein Sieg, der wirklich auf das Konto von Solskjaer geht, dem man nicht unbedingt nachsagt, ein taktisches Genie zu sein. Aber die Taktiken in der Partie waren definitiv spot on. Er hat mit einer Fünferkette begonnen, hat dann nach der Einwechslung von Paul Pogba zu einem 4-3-3 geswitcht und United war, was vor dem Spiel kaum einer gedacht hätte, ich am allerwenigsten, in der zweiten Halbzeit sogar spielerisch einigermaßen überlegen und hat diese Partie in Paris dann auch nicht unverdient gewonnen. Am vergangenen Samstag kam es dann zum 0-0 gegen Chelsea, wo es kämpferisch ordentlich war, spielerisch natürlich im Starkregen von Manchester einige Defizite gab. Ein bisschen verwunderlich war dabei die Personalauswahl. Harry Maguire war wieder zurück in der Mannschaft. Juan Mata hat gestartet, der spielerisch in der Mannschaft sicherlich heraussticht, aber totale Tempodefizite hat. Daniel James konnte auch nicht überzeugen. Insofern hat man bei dem 0-0 gegen Chelsea, die defensiv in diesem Jahr auch bei Weitem alles andere als stabil sind, wahrscheinlich eher 2 Punkte liegen lassen.
Defensive, hast du angesprochen, ist ja schon seit längerer Zeit das Problem auch bei Manchester United. Warum kriegen sie das nicht so richtig in den Griff? Sie haben es ja mit vielen Leuten probiert. Bailey, Lindelöf, Maguire, alle nicht so wirklich auf dem Stand, wie sie es wahrscheinlich gerne hätten.
Ja, die können wir mal durch die Reihe durchgehen. Also Harry Maguire bei Leicester und vor allem auch bei der WM 2018 eine absolute Bank. Vor allem ja kam er für eine Ablösesumme im Virgil van Dijk-Bereich, ohne Virgil van Dijk zu sein. Ja, ich denke, dass das den Spieler belastet. Der ist sicherlich ein Verteidiger von internationalem Format, ist jetzt aber auch schon in seinem ersten Jahr bei United eigentlich ohne das riesige Profil zu haben, sondern nur den Rucksack einer enormen Ablösesumme gleich Mannschaftskapitän geworden. Sein Nebenmann Victor Lindelöf ist ein spielerisch sehr starker Verteidiger, hat aber meiner Meinung nach nach wie vor große Probleme mit der Härte in der Premier League. Also viele Treffer resultieren aus einem verlorenen Kopfballduell von Lindelöf. Eric Bailly ist ein herausragender Verteidiger, der aber konstant verletzt ist. Das zieht sich eigentlich seit seiner Ankunft vor 4 Jahren so durch. Potenziell könnte er eigentlich der beste Verteidiger in der Mannschaft sein. Einen kleinen Lichtblick gab es aber, vor allem in Paris. Zum ersten Mal nach 10 Monaten hat dort Axel Tuansebi in der Startelf gestanden. Er war 10 Monate verletzt aus der eigenen Jugend. Er war in der Saison 2018, 2019 an Aston Villa verliehen und hat dort keine unbedeutende Rolle bei dem Aufstieg in die Premier League gespielt. Viele haben ihm schon in der vergangenen Saison eine größere Rolle zugetraut, aber wie gesagt, wegen Verletzungsproblem ist er sage und schreibe 10 Monate ausgefallen, spielt dann in der vergangenen Woche sein erstes Spiel nach so einem langen Zeitraum im Prinzenpark gegen Kylian Mbappé oder Neymar und war meines Erachtens der beste Mann auf dem Platz. Womöglich gibt es da langfristige Besserungen, aber am Samstag wurde er überraschenderweise überhaupt nicht berücksichtigt, saß aber zumindest auf der Bank.
Das ist ja auch was man Solskjaer so ein bisschen vorwerfen kann. Wie ist denn die Stimmung aktuell um ihn?
Recht gemischt. Also man muss ja auch bedenken, dass viele ehemalige Mitspieler aus der letzten Fergie-Epoche bei United mittlerweile in Expertendiensten stehen und natürlich regelmäßig ihren Senf zu der Sache hinzugeben, haben jetzt schon in letzter Zeit deutlich kritischere Töne angeschlagen. Gerade Patrice Evra hat jetzt am vergangenen Wochenende wiederholt hinterfragt, und das finde ich auch völlig zu Recht, warum er denn Donny van de Beek gekauft hat. Ja, man hat mit Bruno Fernandes im letzten Jahr einen absoluten Volltreffer gelandet auf der Position. Donny van de Beek hat 2018, 2019 vor allem in der Champions League herausragende Leistungen gezeigt und ist auf jeden Fall ein super Spieler, aber die United-Mannschaft hat viel, viel größere Baustellen als das offensive Mittelfeld, wo ja auch noch ein gewisser Paul Pogba spielen kann, von meinem Geschmack vor allem spielen sollte, denn auf der 6, wie ihn Solskjaer meistens eingesetzt hat, dafür ist er viel zu undiszipliniert. Daneben gibt's auch schon erwähnt, Juan Mata steht immer noch auf der Gehaltsliste, ebenso Jesse Lingard, der zwar sportlich gar keine Rolle mehr spielt. Also den Einkauf von Van de Beek kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Alex Telles, ein weiterer Neuzugang, hat in Paris auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Sein erstes Spiel für United als Wingback in dem zu Beginn 5-3-2 und war dann auch am letzten Wochenende, wurde er nicht berücksichtigt. Das sind so ein bisschen die Personalentscheidungen von Solskjaer, die für gewisse Stirnrunzeln sorgen.
Wie müsste denn United heute Abend spielen gegen Leipzig, damit sie es unbeschadet überstehen? Wie erwartest du United aufgestellt?
Also ich würde dazu tendieren, dass Solskjaer erneut zu einer Fünferkette optiert, einfach weil auch der Spielaufbau in der Formation ganz gut geklappt hat. In dieser Variante hat er schon im vergangenen Winter, also von der Saison 19/20, recht häufig optiert, vor allem weil Paul Pogba eigentlich ja die gesamte letzte Saison verletzt war. Zu der Zeit hat Solskjaer auch häufiger mit Fünferkette spielen lassen, vor allem nach der Ankunft von Bruno Fernandes, hat dann vor die Fünferkette Scott McTominay und Fred gestellt und davor Fernandes. Genau diese Formation hat United auch in Paris eine gewisse Sicherheit gegeben und auch schon im Winter nach der Ankunft von Fernandes dafür gesorgt, dass man bis zu dem Lockdown auch ungeschlagen blieb. Also mit der Formation haben wir unter anderem Manchester City geschlagen. Und ja, ich denke, dass dies eigentlich die bevorzugte Variante wäre, meinerseits. Ich bin aber nicht United-Trainer.
Was glaubst du, wie es ausgeht? Jetzt muss man ja sagen, ist ein Heimspiel für United. Heimstark sind sie ja derzeit auch nicht unbedingt.
Nein, waren zumindest bis zum vergangenen Wochenende das schlechteste Heimteam der Premier League. Heute Abend gegen Leipzig wird United auf keinen Fall ohne Gegentor bleiben. Dafür ist Leipzig viel zu gut im Umschaltspiel und United hat dafür viel zu große Probleme im Spielaufbau nach wie vor. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Unentschieden gibt, in dem einige Tore fallen werden.
Ein Unentschieden, mit dem United unterm Strich leben könnte?
Durchaus. Der Auftaktsieg in Paris kam eher überraschend und die aktuelle Form würde eher für Leipzig sprechen. In dem Sinne wäre das wirklich ein Unentschieden, mit dem United leben kann.
Stand jetzt aktuell.
Borussia Dortmund spielt heute Abend gegen St. Petersburg und ist nach dem 1:3 bei Lazio schon unter Zugzwang. Und wie will Lucien Favre dieses Unternehmen dann heute angehen? Vor allem ist ja nach den Diskussionen der letzten Wochen durchaus interessant, mit welchem Torhüter. Wer spielt denn heute Lucien Favre im Tor?
Über Torhüter würde ich einfach sagen, Roman ist nicht mehr verletzt und er ist nicht mehr krank.
Und das heißt jetzt, er spielt oder wie soll man das verstehen?
Von unserer Mannschaft von morgen nicht sprechen, weil ich kenne nicht, wie die Gegner werden auch spielen und ich will keine Information geben an unsere Gegner. Ja, Sie müssen mich verstehen.
Ja. ganz ehrlich, so wirklich verstehen kann ich Favre nicht, aber ich bin auch kein BVB-Insider und Experte. Vielleicht kann uns Julius Eid vom Podcast BVB eben da mehr sagen. Julius, was hältst du denn von Favres Verhalten in der Torhüterfrage? Warum lässt er da alles so offen?
Ja, man muss durchaus sagen, dass sich Lucien Favre in der Torhüterdiskussion irgendwie ein wenig merkwürdig anstellt. Erstens natürlich, weil die Vereinsführung gerade in Form von Michael Zorc mehrfach betont hat, wen man zumindest auf der Ebene als klare Nummer eins sieht, nämlich Roman Bürki. Und weil diese Diskussion auch so ein wenig unnötig und hausgemacht erscheint. Im Endeffekt ist das eine Position beim BVB, die Torhüterposition, die jetzt niemand so wirklich offensiv in Frage gestellt hat. Es gibt immer mal wieder Kritik an Bürkis Klasse, aber dass er der beste Torhüter im Kader ist, das stand eher weniger zur Debatte. Und auch seine Position, gerade mit der noch nicht so lange zurückliegenden Vertragsverlängerung, Da gab es eigentlich keine Frage. Deswegen wirkt das alles so ein bisschen komisch und bringt natürlich einfach auch Diskussionsthemen auf. Gerade wenn auffällt, gut, Vereinsführung und Trainer scheinen sich nicht so einig zu sein, die man eigentlich nicht haben möchte und eigentlich auch nicht bräuchte. Deshalb auf jeden Fall eine komische Art von Lucien Favre. Wo da die Gründe liegen, das kann man am Ende auch wirklich schwer sagen. Deshalb, weil es eben so komisch erscheint, zumindest aus Favres Sicht, muss es da entweder ja einen klaren Disput mit dem Spieler geben, beziehungsweise in der Herangehensweise ans Spiel, dass man sich da so wenig einig ist, dass man versucht eben einen anderen Spieler zu stärken, der mehr für die Vision des Trainers steht. Aber auch die Spielidee Favres ist nicht unbedingt eine, die Marvin Hitz mehr entgegenkommt als Roman Bürki. Also ein Fragezeichen hinterm gesamten Verhalten von Favre bleibt da auf jeden Fall.
Wen würdest du denn spielen lassen?
Wen ich spielen lassen würde, das ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage im Gegensatz zu der ersten. Es ist ganz klar Roman Bürki. Der ist auf der Linie einer der besten Torhüter der Liga, sehr reaktionsschnell, und da hat er auch schon einige sehenswerte Aktionen gehabt auf jeden Fall. Aber im Endeffekt ist er natürlich auch ein Torhüter, der seine Schwächen hat. Die Strafraumbeherrschung ist nicht herausragend, gerade wenn er den Kasten verlässt, dann hat er schon seine Schwächen. Aber Marvin Hitz ist ein ähnlicher Torwarttyp wie Roman Bürki. Er ist auch nicht besonders gut außerhalb des 16ers. Er ist auch nicht besser mit dem Ball. Und auf der Linie hat dann eben Bürki die Nase vorn. Und deshalb, auch gerade weil sich diese Spielertypen so ähneln, muss man sich da spielerisch von der Klasse her, was man in den letzten Jahren gesehen hat, am Ende für Roman Bürki entscheiden. Das ist einfach die Ausgangslage in Dortmund gerade.
Julius Eid vom BVB zur Torhüterfrage bei Borussia Dortmund. Wer heute Abend spielen wird, das weiß Stand jetzt wohl nur Lucien Favre.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages heißt Lorenzo Savadori. Der darf nämlich für Aprilia in den nächsten drei Saisonrennen MotoGP-Luft schnuppern. Und diese Beförderung, die hat er sich verdient durch den Sieg in der italienischen Superbike-Meisterschaft. Dass er jetzt in der Königsklasse des Motorradsports zum Einsatz kommt, sei als Belohnung zu verstehen. Das hat zumindest der Aprilia-Boss erklärt. Savadoris Freude darüber ist verständlicherweise riesig.
Doch Freude und Leid liegen nun mal dicht beieinander. Wenn einer zum Stammfahrer befördert wird, muss dafür im MotoGP ein anderer weichen. Dieses Schicksal ereilte Bradley Smith. Der ist entsprechend jetzt unser Flop des Tages. Smith hatte seinerseits den gesperrten Andrea Iannone bei Aprilia ersetzt, konnte in seinen 11 Saisoneinsätzen aber nicht wirklich überzeugen. Ein 12. Platz in Jerez war sein bestes Resultat. Jetzt muss er für Savadori Platz machen und wird wieder zum Testfahrer degradiert.
Geburtstagskind des Tages.
Dribbelgenie, der vielleicht beste Flügelspieler aller Zeiten. Heute hätte er seinen 87. Geburtstag gefeiert. Happy Birthday, Manuel Francisco dos Santos. Fußballkenner werden ihn dann sicher besser kennen als Garrincha.
Geboren wurde er im tiefsten Urwald mit deformierten Beinen. Das linke, ein O-Bein, 6 Zentimeter kürzer als das rechte. Das wiederum ein X-Bein, körperliche Defizite, das ihm dann auch seinen Spitznamen nach einem Urwaldvogel gegeben hat und das auf dem Fußballplatz sein größter Vorteil wurde.
Ja, sein Signature-Move, nämlich links antäuschen, rechts vorbeigehen, das konnte keiner verteidigen. Obwohl er immer aussah, als würde er dabei stolpern, er dribbelte alle Gegenspieler schwindlig. Am erfolgreichsten mit Botafogo und mit Brasiliens Nationalmannschaft.
Und für die durfte er 1958 auch mit zu seiner ersten WM, obwohl der Psychologe dem Nationaltrainer zuvor davon abgeraten hatte. Garrincha hatte die geistige Fähigkeit eines maximal 8- bis 12-Jährigen, hat der Arzt ihm bescheinigt. Das ist auch eine bittere Pille, die da zu schlucken ist. Doch fehlender Intellekt stand weder beim WM-Titel noch Garrinchas Erfolg bei den Frauen im Weg.
Ja, er hatte 15 Kinder von 5 Frauen, so wird's berichtet, doch irgendwann streikte sein deformierter und trotzdem überbeanspruchter Körper. Ein irreparabler Meniskusschaden beendete Garrinchas Karriere und was mit dem Ball am Fuß nie passierte, passierte dann ohne Ball im Privatleben, nämlich nach der Karriere. Garrincha verlor sein Gleichgewicht, er rutschte endgültig in den Alkoholismus ab und verstarb mit nicht einmal 50 Jahren verarmt in Rio.
War er besser als Pelé? Das behaupten zumindest einige Zeitzeugen. Und während Pelé in seiner Heimat bewundert wird, vergöttern die Brasilianer Garrincha. Obwohl, nicht ohne Grund, denn Pelé selbst sagte sogar mal, er konnte Dinge, die niemand sonst konnte. Ohne Garrincha wäre ich nie dreifacher Weltmeister geworden.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 27 Jahren, am 28. Oktober, da ereignete sich die Tragödie von Doha.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, Tragödie klingt schon sehr dramatisch. Es geht eigentlich nur um ein verlorenes Fußballspiel.
Ja, das stimmt, aber diese Niederlage, die Japans Nationalmannschaft damals gegen den Irak in Doha kassiert hatte, die hatte schon sportlich weitreichende Folgen, denn Japan verpasste dadurch das Ticket für die WM-Endrunde 94 in den USA.
Japan brauchte einen Sieg gegen den Irak, um noch an Südkorea vorbeizukommen und sich das zweite asiatische WM-Ticket hinter Saudi-Arabien zu sichern. Und bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit sah es auch gut aus für Japan, denn sie führten mit 2-1.
Aber der Irak gab das Spiel nicht auf, so ähnlich wie Real Madrid, obwohl das jetzt ein böser Vergleich ist. Und es ging ja für den Irak auch eigentlich in diesem Spiel um gar nichts mehr. Das hielt die Mannschaft allerdings nicht davon ab, trotzdem alles zu geben, sich gegen die Niederlage zu stemmen und in der 92. Minute tatsächlich noch diesen 2-2 Ausgleich zu erzielen.
Ja, und dieser Ausgleich kostete Japan dann das Ticket zur Weltmeisterschaft. Der Punkt war viel zu wenig. Statt Japan durfte Südkorea zur WM in die USA fliegen.
Japans niederländischer Trainer Hans Oft, der wurde dann gefeuert. Südkorea flog bei der WM dann nach der Vorrunde raus, unter anderem nach einer 2-3 Niederlage gegen Deutschland. Aber nach der verpatzten Quali 94 fand danach Stand jetzt keine WM mehr ohne Japan statt.
Stand jetzt aktuell.
Die deutsche Biathlon-Männerstaffel kann sich Hoffnungen machen, nachträglich, fast 7 Jahre später doch noch Olympiagold aus Sochi zugesprochen zu bekommen.
Der KAS hat nämlich die Dopingsperre des Russen Jewgeni Ustjugow durch den Biathlon-Weltverband IBU bestätigt. Ustjugow, der war nachträglich wegen Auffälligkeiten in seinem biologischen Blutpass für sämtliche Rennen zwischen 2010 und 2014 disqualifiziert worden. Darunter natürlich auch für die Olympiarennen 2010 und 2014. Und 2014, da hatte er mit den Russen in der Staffel Gold geholt. Und Deutschland war Zweiter.
Aber was ist so eine Medaille wert, wenn man sich erst Jahre später dann doch am grünen Tisch zum Gewinner erklären lässt oder erklärt wurde? Was denkst du?
Ja, für einen persönlich ist das vielleicht ganz schön eine Genugtuung, dass man gesagt hat, okay, ich habe dann doch Gold gewonnen. Aber das ist doch nicht das Gleiche, als wenn man das auf der Strecke gewinnt. Also wenn man jubelnd ins Ziel kommt und weiß, ey, ich habe Gold gewonnen. Irgendwie überwiegt doch dann immer vielleicht auch dann gerade noch die Enttäuschung, die man damals gespürt hatte, dass es eben nur Silber war. Also ich stelle mir das komisch vor.
Ja. Also ich glaube, du nimmst diese Emotionen ja definitiv mit nach Hause. Du bist eben dort auf der Strecke Zweiter geworden. Ich meine, gut, du hast Gold verloren, aber du hast immerhin auch Silber gewonnen. Aber das ist ja dann auch nicht das Gleiche. Das mit dem Gold, das hättest du eben einfach gerne gehabt. Dafür bist du angetreten, zumindest die meisten. Der olympische Gedanke, das ist was für Romantiker. Ich glaube, du willst dann schon, wenn du dann auch an den Start gehst, auch Gold holen. Und wenn du dann jetzt Jahre später das Gold doch noch bekommst, nee, also du setzt dich jetzt nicht mit den Jungs nochmal an einen Tisch und sagst, haha, jetzt begießen wir mal unsere Goldmedaille. Denn rein sportlich gesehen, hast du das Gold ja verloren, muss man ja auch einfach mal so sagen.
Ob der und jetzt das bleibt war irgendwo auch haften. Und vor allem, du hörst ja auch die Nationalhymne dann nicht nochmal. Du wirst ja nicht nochmal zur Siegerehrung gebeten. Du hast ja nicht nochmal dieses ganze Umfeld, was dann nochmal auf dich einprasselt. Und vor allem, es kriegt ja auch sonst von der Öffentlichkeit her eigentlich keiner mit. Das ist eine Kurznotiz.
Ja, also das ist nicht das Gleiche. Das ist, ich will noch nicht mal sagen, dass das was mit Genugtuung zu tun hat. Ich, also, weil ich denke, dass Silber ja auch aller Ehren wert ist und Gold natürlich das Maß aller Dinge. Aber im Nachhinein, da wird sich, also ich wäre gerne Mäuschen, wenn sie die Goldmedaille tatsächlich dann irgendwie noch zugeschickt bekommen. Jetzt in Corona-Zeiten geht's ja wahrscheinlich nur auf dem Postweg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal ein Fass aufgemacht wird. Also ein Festchen zum Feiern.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wird, glaube ich, aber auch sonst eher sehr schnöde gehandhabt, sowas. Also ja, von daher, das ist gar nicht keine Corona-Besonderheit. Aber ist es einfach nicht das Gleiche.
Das ist was für die Geschichtsbücher. Jetzt kann halt nochmal eingetragen werden bei Wikipedia Gold gewonnen, aber man muss auch ganz unten dazu schreiben, es war erstmal ganz lange Jahre nur mal Silber. Und dann wurde einer noch des Dopings überführt. Puh, ja, geschenkt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Da bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich für euch im Blick, und Tipps gibt's auch.
Ja, bei der Vuelta, da steht die 8. Etappe an. Richard Carapaz, der fährt weiter in Rot. Die Etappe gestern gewann übrigens Michael Woods. Und heute führt der Tagesabschnitt über 164 Kilometer von Logrono nach Alto de Moncavillo. Am Ende wartet eine Bergankunft der ersten Kategorie. Also es geht ein bisschen nach oben.
Gekickt wird heute auch wieder, gestern schon Champions League und heute, da wird einfach weitergemacht. Basketball Champions League, 3. Spieltag, die Borussia Baskets sind am Start gegen Pina Karsiaka.
Und Handball wird auch noch gespielt, Champions League, 6. Spieltag, unter anderem mit THW Kiel gegen Veszprém. Tja, und eines dieser Themen wird dann sicher morgen auch das Tagesgespräch durchaus bestimmen und damit dann auch Thema für uns sein, hier bei Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.